Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
In der GFL und der GFL 2 sind einige Entscheidungen gefallen. So können wir zum Beispiel den New Yorker Lions Braunschweig zum Meisterschaftstitel in der GFL Nord beglückwünschen oder gratulieren. Aber es gab auch noch einige andere Spiele, über die wir sprechen müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer dabei von GFL TV Nicola Martin. Hallo Nicola.
Hallo.
Nicola, wir starten dann auch gleich mit den Gratulationen für die New Yorker Lions Braunschweig, die Hälfte ihres Weges dann schon hinter sich haben. Wir müssen allerdings über ein Spiel sprechen, das am Wochenende stattgefunden hat und das so geendet ist, wie es niemand haben möchte. Die Marburg Mercenaries trafen nämlich auf die Allgäu Comets. Das Spiel ging mit 36-15 für Marburg aus, aber das war nicht die Hauptnachricht. Es war insgesamt eher ein Gemetzel, wie ihr auch in der Live-Übertragung dann schon deutlich gemacht habt. Was war da los?
Ja, das Spiel ausgerichtet von WBC, WBA, IBF und WBO, würde ich sagen. Ne? Vorgeschichte ist folgende, dass im Hinspiel die Marburger das Gefühl hatten, dass ihr Quarterback ein bisschen hart angegangen wurde und das von den Schiedsrichtern nicht konsequent bestraft wurde. Da gab es Ärger irgendwie in 2 Wochen. Ich weiß jetzt nicht, was man sich dann in 2 Wochen überlegt hat. Ich meine, letzte Woche war das Spiel gegen München, da war ja eigentlich nichts los. Auf jeden Fall kommt jetzt zum Rückspiel, Kempten kommt nach Marburg und das Spiel ging eigentlich komplett entspannt los, gab einen kleinen Late-Hit von dem Kempten, aber harmlos. Also Quarterback wird gesackt, steht wieder auf, ist nicht klar, ob er jetzt am Boden war oder nicht, deshalb reißt ihn der Lilaner halt nochmal zu Boden und kassiert dafür die Flagge. Das war harmlos. Und dann zum Ende der ersten Halbzeit passiert halt was nachhaltig dann anscheinend die Gemüter beschäftigt hat, nämlich Nino Chimoes, der portugiesische D-Liner der Marburg Mercenaries, kommt ungeblockt auf den Quarterback zu und ist relativ groß und geht viel zu hoch ins Tackle und anstatt den Spieler zu tackeln, hämmert er ihm halt mit der Helmkrone direkt ins Kinn rein. Und daraufhin bleibt Quarterback Ray der liegen, hatte Schwierigkeiten, überhaupt bei Bewusstsein zu bleiben, musste mit Krankenwagen und Notarzt ins Krankenhaus gefahren werden. Die gute Nachricht übrigens, seit gestern ist er wieder draußen. Also im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass es nicht ganz so schlimm war, wie es am Anfang geklungen hat. Schwere Gehirnerschütterung war die erste Diagnose, so ein schweres Schädelhirntrauma und dass die Wirbelsäule vielleicht auch einen weg hat. So, und dann ging es in die Halbzeit und nach der Halbzeit wurde es halt Bullshit. Nennen wir es mal beim Namen. Irgendwann haben sich Lennox McFerrin, der amerikanische Running Back, und ein D-Liner in den Haaren gehabt. McFerrin legt sich einfach drauf. Der D-Liner fängt an, um sich zu schlagen. Beide stehen wieder auf. Dann haut der McFerrin dem nochmal gegen Helm. Ne, Geschichte sind immer Spieler, die gegen den Helm eines Gegenspielers schlagen, weil ne, mit der blanken Faust auf dem Helm ist auch so sinnvoll. Dann irgendwann, die hat die Marburger das 36, ich glaube nach dem 36 zu 3 haben die Marburger dann entschieden, sie spielen Onside-Kick. Die Stimmung war auch so schon nicht genug geladen. Das kam bei den Kemptnern nur bedingt gut an. Beim Extrapunkt davor hatte es schon irgendwie was zwischen den Kemptnern und den Marburgern gegeben, wo Hendrik Schwarz, der Receiver als Longsnapper, dann irgendwie nur noch humpeln vom Feld gehen konnte. Also keine Ahnung, was mit dem jetzt ist. Wir hatten dann noch eine Interception von den Kemptnern, die von den Marburgern abgefangen wurde beim Return. Anscheinend, weil man Beef gegen einen Kemptner Spieler hatte, entscheidet sich einer Marburger, rennt mal volle Granate auf den zu und schädelt den einfach weg. Das gab dann auch eine Ejection und die Art, wie es Hauptschiedsrichter Heinz Sauer quasi angekündigt hat, der war emotional mitgenommen, weil er sowas, glaube ich, auch selten gesehen hat. Das war einfach nur eine Bestrafung mit dem Helm, ja, einfach nur ein Assi-Move, einfach so ein Ding, wo du sagen würdest, der Spieler gehört mindestens bis zu Saisonende gesperrt, wenn nicht drüber hinweg. Ja, und das hat sich dann hochgeschaukelt. Wie gesagt, der Onside-Kick hat dann auch nicht geholfen. Die Coaching-Stäbe haben halt null getan, damit sich das Ding wieder beruhigt. Und das eskaliert dann bis zu 20 Sekunden vor Schluss, wo die Marburger die Backups noch drauf haben. Erstmal ist ein vierter Versuch und sonst was an der eigenen 20 ist. Und die Kempner, anstatt die Uhr auslaufen zu lassen, einfach eine Auszeit nehmen. Dann beim Punt das komplette Haus schicken, den Kicker umnieten. Den Punt blocken, deshalb dürfen sie ihn umnieten und zum Touchdown zurücktragen. Der Kicker, der sich dabei wohl den Mittelfuß gebrochen hat und war zumindest sein Gefühl nach dem Spiel, I broke my foot. Und ja, im Endeffekt hast du also ein Spiel mit 4 Platzverweisen, ein Spiel, das die Coaches komplett, worüber die Coaches die Kontrolle komplett verloren haben, wo nie beruhigt wurde, wo dann nochmal so quasi mit Benzin ins Feuer gegossen wurde. Und jetzt hast du halt einen Haufen Verletzten auf beiden Seiten, einen Haufen gesperrten Spieler auf beiden Seiten. Und ja, das ist nicht Football. Da müssen sich beide Coachingstäbe mal kräftig hinterfragen, was der Mist soll. Das ist einfach, also das war einer ersten Liga unwürdig, das war einfach Busch League.
Können die Schiedsrichter gar nichts gegen tun, dass wir sagen, hier Leute, hier geht's nicht mehr weiter, das Spiel muss abgebrochen werden, oder wird es einfach dann so weitergeführt und die Platzverweise werden einfach so Business as usual dann durchgeführt?
Ja, also zwischendurch sind die Schiedsrichter, ich glaube, nach Platzverweis 2 und 3 bei dieser Schlägerei, sind, glaube ich, die Schiedsrichter, oder also bei irgendeinem Ding sind die Schiedsrichter rübergegangen, haben wir dann im Nachhinein erfahren und haben den Coaches gesagt, so von wegen, wir wollen hier keinen Rekord für Platzverweise aufstellen, wenn er aber so weitermacht, dann schmeißen wir auch konsequent runter. Und ich meine, das finde ich ja auch richtig, ja. Ich meine, wenn es 8 Tätigkeiten sind, dann will ich auch 8 Platzverweise sehen und nicht so irgendwie nach 5, ja, da haben wir schon 5 runtergeschmissen, jetzt mach mal weiter, ja. Die Schiedsrichter, die können ja nichts machen außer Flaggen werfen. Sie können das Spiel nicht abbrechen. Nee, eigentlich hoffst du ja wahrscheinlich als Schiedsrichter, dass irgendwann zumindest von den Seitenlinien, von den Coaches, ja, der gesunde Menschenverstand einsetzt und dann quasi der Mist nicht mehr passiert. Ich rede mit dem Kicker von Marburg eben nach dem Spiel und der sagt mir zum Beispiel, der hat den Coaches gesagt, er will den Onside-Kick nicht spielen, weil die Stimmung schon so gereizt ist. Das wird es nicht besser machen. Die Coaches hätten darauf bestanden, dass das macht. Also hat das gemacht. Dann denke ich mir halt, da muss sich wirklich der Coaching-Staff hinterfragen, was so ein Mist soll.
Was hat das jetzt für ein Nachspiel noch, dieses Spiel? Ich meine, es ging für die Marburg Mercenaries, geht es natürlich noch um die Playoffs und auch die Allgäu Comets hätten noch die Playoffs erreichen können. Was kann das jetzt noch für ein Nachspiel haben?
Also für die Comets heißt das, also die minimale Chance, die sie hatten, die Halle zu schlagen, ist wohl weg, weil zum einen ist Landis McFerrin ja amerikanischer Running Back gesperrt, zum anderen ist ja Quarterback, also vermuten mal, dass er dieses Jahr nicht wieder spielen wird, auch wenn er jetzt frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und bei dem Hit, den er bekommen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann ein Arzt sagt, jo, alles gut, du stehst am Sonntag wieder auf dem Platz. Das ist Punkt 1, das ist halt für die Comets in dem Sinne, also schwierig wird. Aber die Comets sind gerettet, ja. Und für die Marburger ist halt die Frage, was passiert jetzt, also was passiert mit den Spielern, die vom Platz gestellt wurden? Wie lang wird da die Sperre? Wenn es ein Spiel ist, dann ist es halt das Spiel gegen Frankfurt, wo es eh für keinen um was geht. Wenn es mehr ist, dann ist es halt auch entscheidend fürs Viertelfinale. Das ist halt die große Frage, wie geht jetzt die Spielstelle damit um, beziehungsweise der Liga-Hauptmann? Die Hits waren schon übel und wie gesagt, also gerade das letzte Targeting, also ihr könnt es dann ab heute im Spielbericht sehen bei GFL TV, das sollte im Laufe des Tages kommen. Das letzte ist einfach nur ein dreckiges Abräumen mit dem Helm. Das ist halt ein Punkt, wo vielleicht der Liga-Obmann gefragt ist, dann ein bisschen mehr als ein Spiel zu geben. Ansonsten wird da wahrscheinlich nicht so viel passieren. Die gute Nachricht ist, die sehen sich erst in einem Jahr wieder. Da wird der ein oder andere Spieler dann vielleicht gewechselt sein, da wird dann vielleicht der ein oder andere Coach nicht mehr da sein und dann geht es vielleicht auf einem sauberen Level weiter. Sowohl Marburg als auch Allgäu haben in den letzten Jahren immer mal Spiele gehabt, wo es ein bisschen ruppig wurde. Jetzt gab es mal so ein Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben und wo auf allen Seiten die Sicherungen durchgegangen sind und dann bist du halt als Zuschauer oder als Kommentator da und schüttelst einfach nur den Kopf, weil du denkst, was soll der Quatsch, ja? Also Leider kannst du keinen verdonnern, sich das nochmal anzuschauen und dann zu sagen, okay, wenn sowas nochmal passiert, dann bist du vielleicht auch mal als Trainer gesperrt oder so. Nee, sowas gibt's halt nicht.
Da möchte man darauf hoffen, dass dann beim nächsten Spiel Marburg gegen die Allgäu Comets 15 Grad und Nieselregen sind, dass das Wetter nicht noch ihren Teil hat oder seinen Teil dazu beiträgt. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist komplett entglitten zwischen den Marburg Mercenaries und den Allgäu Comets. Die Marburg Mercenaries haben das Spiel mit 36-15 gewonnen und sind jetzt Dritter in der GFL Süd. 6 Punkte hinter der Frankfurt Universe, 2 Punkte vor den Stuttgart Scorpions. Und das Rennen in der Bundesliga Süd, in der GFL Süd, ist ja nach wie vor spannend. Wir haben nämlich Marburg mit 16-10, Stuttgart mit 12-12 und die Allgäu Comets mit 10-14. Marburg ist qualifiziert. Stuttgart kann sich noch qualifizieren. Wie sieht's da aus?
Du hast die Ingolstadt Dukes vergessen.
Oh, Entschuldigung. Ja, genau.
Die sind nämlich in dem Sinne der Position, da noch was zu machen, dass sie noch 2 Spiele haben, genauso wie die Stuttgarter. Die Stuttgarter spielen noch zu Hause gegen Frankfurt jetzt am Wochenende und spielen danach in Ingolstadt. Die Ingolstädter spielen jetzt in München und haben dann also Stuttgart zu Gast. Gewinnt Ingolstadt beide Spiele und gewinnt dabei gegen Stuttgart mit 8 Punkten, hätte Ingolstadt den direkten Vergleich gewonnen. Und sofern Stuttgart nicht gegen Frankfurt gewinnt, was jetzt durchaus zu erwarten ist, wäre dann Ingolstadt in den Playoffs. Trotz des desolaten Saisonstarts und nicht Stuttgart.
Ingolstadt hat nämlich ihrerseits oder seinerseits gegen die Munich Cowboys mit 28-11 gewonnen. Ihrerseits haben sie sich ins Playoff-Rennen zurückgeholt und die Munich Cowboys in schlimmste Relegationsschwierigkeiten gedrückt. Wir haben schon in den letzten Wochen über München gesprochen und dann ihre Schwierigkeiten im Sommer, in den Sommerferien einen ordentlichen Kader bereitzustellen. Setzen sich diese Probleme in Ingolstadt jetzt fort?
Ja, es gab jetzt noch einige Rückkehrer. Allerdings Jane Zachary, der hat noch nicht gespielt, bei dem scheinen die Rückenbeschwerden, die ihn schon aus dem Spiel in Marburg rausgehalten haben, jetzt doch ein bisschen akuter zu sein. Manuel Engemann, der zweite Quarterback, war wieder am Start, deshalb gab es auch ein paar mehr Punkte als gegen Marburg. Aber gegen Ingolstadt hat es trotzdem nicht gereicht. Also 28-11 in einem Spiel, wo sich Ingolstadt dann ärgert, dass sie nicht mehr Punkte gemacht haben, also dass sie ein bisschen unkonzentriert waren. Und jetzt heißt das für München, die gute Nachricht für München war, dass Kirchdorf gegen Frankfurt verloren hat. Dementsprechend hat Kirchdorf keinen Punkt mehr geholt. Es bleibt aber für München nächste Woche jetzt all or nothing. Also nächste Woche Do-or-Die-Spiel gegen Ingolstadt. Entweder man holt einen Punkt, mindestens einen, das ist aber so unentschieden wird reichen. Dann ist man Siebter oder man holt keinen. Und dann ist man definitiv Achter, weil man dann halt punktgleich mit Kirchdorf ist, aber in direkten Vergleich verloren hat. Man hat das Hinspiel unentschieden gespielt und das Rückspiel verloren, weil die Kirchdorfer einem ein Field Goal zum Sieg weggeblockt haben. Würde das bedeuten, München also in der Relegation, wie gesagt, entscheidet sich am 31., also am Samstag um 16 Uhr im Dante-Stadion in München. Sie brauchen einen Punkt, egal wie.
31. August jetzt, du hast es gesagt, Dante-Stadion 16 Uhr. Geht's gegen die Ingolstadt Dukes. Die Ingolstadt Dukes haben ihrerseits noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Ein Spiel haben wir noch in der Bundesliga Süd, was es am Wochenende gegeben hat, nämlich die Kirchdorf Wildcats. Die haben gegen die Frankfurt Universe mit 28-55 verloren und haben sich eigentlich gar nicht so doof angestellt. Es ist eine klare Niederlage, aber in der zweiten Halbzeit haben sie das Spiel offen gestalten können und das zweite Viertel war vielleicht das Entscheidende.
Das erste, 27-14 verloren. Also wenn du 27 Punkte in einem Viertel abgibst, ja, dann wird es schwierig. und dann im zweiten Viertel hatte Frankfurt den Deckel drauf gemacht und dann war es das quasi schon. Ich glaube tatsächlich, wenn ich richtig verstanden habe, also entweder gegen Frankfurt oder gegen Kirchdorf oder gegen Stuttgart. In irgendeinem Spiel hat Steve Flutti nur eine Halbzeit gespielt. In diesem Spiel waren es jetzt 15 von 23 für 319 Yards und 3 Touchdowns. Ich schaue mir das Stuttgart-Spiel an. Das Stuttgart-Spiel, die Statistiken von Crudy, war 20 von 25 für 385 Yards und 5 Touchdowns. Das heißt, die Frankfurter Offense ist an einem Punkt angekommen, wo auch die Unicorns-Offense sich durchaus bewegt. Sprich, der Quarterback spielt eine Halbzeit, prügelt halt 300 Pass-Yards in den Gegner rein, ja, plus das Laufspiel und das Ding ist zur Halbzeit schon durch. Und das ist halt die neue Dimension von Frankfurt Ende 2019 verglichen mit all dem, was wir von Frankfurt in den letzten Jahren gesehen haben. Sie haben immer noch ihre starke Defense, aber sie haben plötzlich was, das nach Offense aussieht, was bisher die letzten Jahre immer ein Problem war. Und das ist die große Gefahr für jedes Playoff-Team, das denen über den Weg läuft. Weil wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, also seit der Rückrunde, das Hinspiel gegen Kirchdorf 38-17, das war mal 38-0, das schnell durch war. In München 46-0, in Halle 34 Punkte gemacht und verloren. Gegen Stuttgart jetzt 51, Kirchdorf 55. Das musst du erstmal einbremsen als Defense, egal wer da aus dem Norden kommt. Und vor allen Dingen musst du halt dann ordentlich selber Punkte machen gegen diese Frankfurter Defense, um das mitzugehen. Also von daher, das ist schon eine Herausforderung. Das heißt, jedes Nordteam, das nach Frankfurt muss, muss jetzt anpeilen, unter Umständen 28, 35, 42 Punkte zu machen. Die letzten Jahre war es so eine Preislage, wo du gesagt hast, okay, deren Defense ist ätzend. Aber wenn wir irgendwie 20 Punkte machen, kann das schon reichen. Die gute Nachricht aus Frankfurter Sicht ist, für die Fans, 20 Punkte des Gegners reichen wohl eher nicht mehr. Die schlechte Nachricht für die Playoff-Gegner dementsprechend, okay, wir müssen halt mit offenem Visier nach Frankfurt fahren. Und diese Defense hat halt eigentlich was dagegen.
Frankfurt ist jetzt auf Platz 2 oder nach wie vor auf Platz 2 in der Bundesliga Süd, in der GFL Süd, mit 20-4 Punkten hinter Schwäbisch Hall, die wieder spielfrei hatten, 24-0 Punkte. Die Marburg Mercenaries auf Platz 3, Stuttgart auf Platz 4 im Moment, Allgäu auf Platz 5, die Ingolstadt Dukes auf Platz 6, Munich Cowboys und Kirchdorf Wildcats machen den Relegationsteilnehmer unter sich aus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
In der GFL Nord sind die New Yorker Lions Braunschweig der GFL-Meister Nord. Sie haben mit einem 70-14 erstens dafür gesorgt, dass sie von Platz 1 nicht mehr zu verdrängen sind und haben zweitens dafür gesorgt, dass die Düsseldorf Panther auf jeden Fall in der Relegation sein werden. Und dort wissen sie auch schon den Gegner. Eigentlich ist es für die Düsseldorf Panther jetzt nur noch in den nächsten Wochen interessant, was machen die Elmshorn Fighting Pirates und hat man genug Scouts bei den Spielen der Elmshorner dabei?
Streng genommen hoffe ich, dass sie schon die gesamte Rückrunde gescoutet haben, weil es ist jetzt keine Überraschung, dass Düsseldorf in die Relegation muss und dass es gegen Elmshorn geht. Was jetzt wieder phänomenal war, dass die Düsseldorfer geschrieben haben, ja, wir hatten die Niederlage erwartet, aber nicht so eine Klatsche. 14-70. Nun schauen wir auf die Statistiken der Liga. Da sehen wir, Rushing Offense, New Yorker Lions, 220 Yards pro Spiel, 6 Yards pro Lauf. Das ist ein sensationeller Wert. Schauen auf Rushing Defense, sehen da Düsseldorf, Platz 16 in der Liga von 16, 183 Yards pro Spiel, 5,7 Yards pro Lauf. Das heißt, der mit Abstand beste Laufangriff der Liga trifft auf die mit Abstand schlechteste Laufdefense der Liga. Was ist passiert? Braunschweig ist insgesamt 44 Mal gelaufen für schlanke 430 Yards und 7 Touchdowns. Hat dann noch 8 von 10 Pässen gemacht, dabei Brandon Cornett 5 von 6 für 191 Yards und 2 Touchdowns. Das heißt, man hat sich voll aufs Laufen konzentriert, den Lauf zu stoppen, hat es nicht geschafft und war ein Passspiel offen wie ein Scheunentor. Ja, und am Ende kommt dann halt so eine Klatsche bei raus. Mich wundert jetzt, dass man in Düsseldorf überrascht ist. Nächstes Wochenende übrigens gibt es das Rückspiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Düsseldorfer sich da einfallen lassen. Ich glaube, Braunschweig wird laufen. Und Düsseldorf wird es nicht stoppen können. Die gute Nachricht ist, Elmshorn, was machen die am liebsten? Laufen. Wenn man sich das statistisch anschaut, die Elmshorner in der GFL 2, das Laufspiel der Elmshorner, Rushing Offense, sind sie an Platz 2 hinter den Saarländern, die für 318 Yards pro Spiel laufen, aber die Elmshorner laufen für 254 Yards pro Spiel. Ja, und dann weißt du auch schon, was der Gameplan von dem Zorn sein wird. Und wenn Düsseldorf das nicht schnoppen kann, dann oje, oje.
Aber auf jeden Fall können wir bei den Braunschweigern sagen, das Laufspiel funktioniert.
Also ich bin mir sicher, Troy Tomlin hat trotzdem was zu meckern. Aber im Großen und Ganzen ist das der Punkt, wo wir sagen können, das läuft.
Die Berlin Rebels haben sich für die Playoffs qualifiziert. Gegen die Dresden Monarchs gab es ein 16-13 und sie können, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht mehr vom vierten Platz verdrängt werden.
Also von hinten kommt nichts, sie können bis zum dritten Platz hoch. Aber ja, die Playoff-Teams stehen fest, der Rest im Norden ist raus. Das war die Turnover-Parade da im Mommsen-Stadion. 5 Turnover insgesamt in dem Spiel. Die Rebels verlieren 2, die Dresdner 3 und am Ende verliert es halt 16-13, versuchen damit auslaufender Uhr in die Endzone zu werfen und schaffen es nicht. Was spannend ist, dass Zach Greene, der Quarterback, gebencht wurde zugunsten von Glenn Coyette, der Backup, der im Juni kam, als Greene verletzt war, 3 Spiele da war und erstmal zurückgeschickt wurde in die USA und dann wieder zurückgeholt wurde. Und nach 8 von 18 für 104 Yards und eine Interception hatte anscheinend Ole Stolper genug und hat dann Glenn Coyette reingebracht. Und ab da war auch ein bisschen mehr Feuer im Spiel drin, muss man zugeben, im Dresdner Offensivspiel. Ist jetzt nicht so, dass die Dresdner den Ball vorher gar nicht bewegt haben, aber es hat da keine Punkte gebracht. Die Punkte waren alle unter der Führung von Glenn Coyette. Und ja, jetzt lassen wir uns überraschen, wie es nächste Woche weitergeht gegen Hildesheim und dann die Woche drauf gegen die Rebels. Für die Dresdner ist die Spanne am weitesten. Sie können Zweiter werden, sie können aber noch Vierter werden oder halt Dritter werden. Zweiter und Vierter impliziert noch eine Reise nach Schwäbisch Hall im Laufe der Playoffs. Dritter würde halt heißen, kein Heimspiel im Viertelfinale, dafür erst im German Bowl, wenn man den erreichen würde gegen Schwäbisch Hall. Also, aber Dresden in Frankfurt, bei dem nicht vorhandenen Laufspiel oder nur phasenweise vorhandenem Laufspiel, sehe ich das schwierig. Also von daher, ja, für Dresden ist es alles gar nicht so einfach. Die Bilanz bisher gegen 4 Playoff-Teams, also 4 Spiele gegen Playoff-Teams gehabt, ja, also gegen Braunschweig, Hildesheim und Dresden und die bisher und die Rebels und die bisher alle verloren. Und jetzt spielt man noch 2 Spiele gegen diese Playoff-Teams. Das heißt, man muss da irgendwie in Schwung kommen für die Playoffs, weil also sonst wird das wahrscheinlich ein kurzes Vergnügen.
Dresden Monarchs, wie gesagt, unterlegen in Berlin. Die Berlin Rebels haben sich den 4. Platz geschnappt und damit stehen die 4 Playoffs-Teams im Norden fest. Die New Yorker Lions Braunschweig, die Hildesheim Invaders, die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels. Um Platz 3 und 4 wird dort noch gekämpft. Es gab noch ein für die Tabelle unwichtiges Spiel, beziehungsweise es gab ein für die Playoffs unwichtiges Spiel. Die Potsdam Royals gewannen gegen die Kiel Baltic Hurricanes mit 29-0. Köln hat gegen Hildesheim mit 14-0 gewonnen. Das können wir allerdings dann eher als Überraschung werten, oder? Dass Hildesheim verloren hat?
Ja, das ist lustig. Also ich meine, Braunschweig hätte gar nicht gegen Düsseldorf gewinnen müssen. Ich wäre noch so mal Nordmeister geworden, weil sich halt Hildesheim und Dresden hingepackt haben. Der spannende Teil ist tatsächlich, dass die ja beide, Hildesheim und Dresden, nur um Platz 2 kämpfen und sich beide mal richtig sauber hingelegt haben am Wochenende. Da gab ja 2 Upsets. Die Kölner werden sich ärgern, dass die Berliner gewonnen haben, weil dadurch, dass die Berliner gewonnen haben, sind die Kölner halt aus den Playoffs rausgeflogen, trotz des Sieges. Ja, bei Hildesheim scheint es größere Verletzungsprobleme zu geben und das schlägt jetzt durch. Casey Terrio hat zum Beispiel auch gar nicht gespielt als Quarterback nach seiner Verletzung letzte Woche gegen Braunschweig. Ja, und jetzt müssen sie sich halt fangen. Der Eindruck von Hildesheim und Dresden in guten Topspielen die letzten 2 Wochen oder die letzten 3, Dresden hat auch die Woche davor gegen Braunschweig gespielt, ist jetzt nicht so, dass sich Dresden-Hildesheim am Wochenende jetzt als das ganz große Topspiel verkaufen würde, dass das eigentlich laut Tabelle ist, weil also die haben beide ihre größeren Problemchen. Ich bin gespannt, aber es wird vielleicht nicht zwingend schön.
Das könnte sein. In der GFL Nord führen, wie gesagt, die New Yorker Lions Braunschweig und sind Nordmeister, 24-0 Punkte. Dahinten hinter Hildesheim, Dresden und Berlin. Die Cologne Crocodiles auf Platz 5, dahinter Potsdam, Kiel und die Düsseldorf Panther, die jetzt in der GFL 2 auf die Elmshorn Fighting Pirates treffen werden. Die Elmshorn Fighting Pirates haben am Wochenende auch gespielt, haben knapp bei den Hamburg Huskies gewonnen. Es gab noch ein zweites Spiel, nämlich das der Lübeck Cougars im Norden. Die haben nämlich auch nur ganz knapp gewonnen gegen Langenfeld mit 42-40. Dass Elmshorn sich qualifizieren würde, das stand schon relativ fest. Sie haben es jetzt getan und werden den Düsseldorf Panthern ein schwieriger Gegner wahrscheinlich sein werden.
Wobei Hamburg hat gezappelt und sich gewehrt. Also das war kein Walk in the Park für die Elmshorner. Hamburg hat mehr Offense-Yards am Ende des Spiels und die Statistiken können sich durchaus sehen lassen. Das Passspiel von Elmshorn überschaubar gut in dem Spiel. 5 von 13 für 64 Yards, 2 Touchdowns, aber wir sind halt wieder für 200 Yards gelaufen. Ja, die Elmshorner, für die ist der größte Erfolg ist überhaupt. Die jetzt sich ja so anschicken, die Düsseldorfer in 2 Spielen herauszufordern. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das Matchup ist pro Elmshorn in dem Sinne, dass sie gerne laufen und Düsseldorf den Lauf nicht verteidigt bekommt. Natürlich, es gibt einen Unterschied in der Athletik zwischen erster und zweiter Liga. Aber wir müssen dazu aber auch sagen, dass Düsseldorf halt viele Abgänge in der Offseason hatte und dementsprechend jetzt nicht nur aus GFL-Athleten auf dem Platz besteht. Von daher, das wird interessant. Ja, für die Düsseldorfer geht es so ein bisschen darum, in der GFL zu überleben, nachdem er jetzt wieder eine sieglose Saison hinlegen wird, höchstwahrscheinlich. Also gegen Braunschweig im Rückspiel wird nichts zu holen sein und Köln gegen Düsseldorf, da sehe ich Köln schon doch vorne. Das wäre dann die vierte der 2013, glaube ich, wo man dann sieglos durchkommt. Und ja, das ist schon bitter auf Düsseldorfer Seite. Die Frage ist natürlich, macht es Sinn, wenn du so unterlegen bist, unbedingt in der Liga zu bleiben? Ich weiß, der Anspruch in Düsseldorf ist, man will GFL spielen. Nur, was haben wir davon, ne? Also, jetzt nach der Headcoach-Entlassung wurde man vor allen Dingen übers Feld geprügelt, was durchaus nochmal zeigt, was für ein Quatsch das war, ihn zu entlassen. Am Headcoach lag es nicht, ja. Also, wird schwer, die ganze Nummer. Und, aber die Frage, wie gesagt, die man sich in Düsseldorf dann stellen muss, ist sowieso, macht GFL in der Form, wie man sich jetzt präsentiert hat, Sinn? Das Komische ist halt, zur Erinnerung, die sind vor drei Jahren abgestiegen. Und da dachte man, das Team fällt auseinander, das Team bleibt zusammen und dann steigen sie auf und dann haben sie 20 Abgänge und bekommen halt in der GFL wieder die Fresse poliert, ja. Und ja, jetzt die Frage, was machen wir?
Wird interessant, auf jeden Fall. Im Norden steht das Relegationsduell schon fest, im Süden wissen wir es noch gar nicht. Kirchdorf und Munich Cowboys haben im Süden noch nicht den letzten Platz unter sich ausgemacht und auch in der GFL 2 Süd steht noch nichts fest. Die Ravensburg Razorbacks und die Straubing Spiders hatten am Wochenende spielfrei, nur die Saarland Hurricanes waren im Einsatz und die haben mit den Darmstadt Diamonds den Boden aufgewischt mit 75 zu 18. Jetzt sieht es so aus, dass Ravensburg 16 zu 4 Punkte hat, Saarland 14 zu 6 und auch die Straubing Spiders 14 zu 6. Ein Dreikampf um den Platz in der Relegation, das wird nochmal ein ganz interessantes Rennen da.
Ja, vor allen Dingen, weil das ist halt, also keiner kann sich auf den anderen verlassen. Weil die Ravensburger haben den direkten Vergleich gegen Saarland gewonnen, aber gegen Straubing verloren. Die Straubinger haben den direkten Vergleich gegen die Saarländer verloren. Nun ist es also so, dass die Straubing direkter Vergleich mit Saarland, müssen wir kurz mal nachschauen. Sie haben mit 1 gewonnen und mit 2 verloren, genau. Das heißt, sie haben den direkten Vergleich verloren. So, nun ist die Situation folgendermaßen. Wenn es einen Dreierpatt gibt, also wenn Ravensburg jetzt nochmal verliert, dann würde man eine Minitabelle bilden bei den Spielen der drei untereinander. Davon hat Ravensburg 3 gewonnen. Straubing hat davon 2 gewonnen und die Saarländer haben 1 gewonnen. Das heißt, bei einem Dreierpatt wäre Ravensburg vorne. Soweit klar. Verliert jetzt Ravensburg ein Spiel und die Saarland Hurricanes legen sich auf die Fresse, würden am Ende Ravensburg und die Straubing Spiders gleich auf sein, dann wäre Straubing vorne. Weil Straubing hat den direkten Vergleich gegen Ravensburg gewonnen. Legt sich Straubing nochmal auf die Fresse und die Saarländer gewinnen alles, dann ist es Ravensburg gegen Saarland. Und da hat Ravensburg den direkten Vergleich gewonnen, weil sie beide Spiele gewonnen haben, da ist dann Ravensburg vorne. Das heißt, und für Straubing wird es in dem Sinne kompliziert, dass sie eigentlich nur alleine Tabellenführer sein dürfen, weil sobald sie einen Patt mit irgendwem haben, verlieren sie irgendeinen direkten Vergleich und kommen aus der Nummer nicht raus. Das heißt, im Grunde genommen, Ravensburg, unter Umständen verlieren sie und es passiert nichts. Was doof ist, ist, wenn sich Saarland irgendwo auf die Fresse packt, weil dann ist Ravensburg raus. Dann ist nämlich Ravensburg hinter Straubing. Es ist ein bisschen kompliziert, das Ganze. Für Ravensburg gilt einfach beide Spiele gewinnen, dann haben sie keinen Stress. Und danach, also sie spielen noch gegen Wiesbaden und gegen Darmstadt, das sollte eigentlich machbar sein. Für Saarland wird es schwierig, weil die brauchen halt Niederlagen massive der anderen, also die brauchen halt eigentlich schon 2 Patzer von Ravensburg in den 2 Spielen und selbst für Straubing wird es nicht so einfach, also von daher, im Augenblick pro Ravensburger, wie gesagt, da kann auch viel passieren, je nachdem, wer mal einen schlechten Tag hat.
Ja. Also die Ravensburg Razorbacks, die Saarland Hurricanes und die Straubing Spiders machen den letzten Platz bzw. den ersten Platz unter sich aus und den letzten Platz dann in der Relegation. Im Moment haben die Ravensburg Razorbacks da noch die Nase vorn. Das war GFL und GFL 2. Du warst allerdings noch am Samstag beim Junior Bowl. Was ist da gewesen?
Die Cologne Crocodiles haben die Wiesbaden Phantoms gespielt im Junior Bowl. Der Meister der Gruppe West gegen den Meister der Gruppe Mitte. Und eigentlich war es von vornherein klar, dass Kölner aufgrund ihrer überlegenen Physis, die haben halt ein Partnership mit einem Fitnessstudio und die gehen halt dreimal die Woche in die Bude, ja, und das können die Wiesbadener organisatorisch nicht und dementsprechend, wenn du das schon auf dem Platz siehst, sieht halt der Kölner so leicht durchtrainierter aus als der Wiesbadener. Und das hat man dann auf dem Platz gesehen. Nichtsdestotrotz, Wiesbaden hat sich wacker gewehrt, hat die Kölner zweimal zum Free and Out gezwungen, ganz am Anfang des Spiels, hat zweimal den Ball gut bewegt, einmal im vierten Versuch gescheitert, einmal im vierten Versuch einen Touchdown gemacht und führte erstmal 6-0. Das heißt, der Traum hat für Wiesbaden tatsächlich 8 Minuten gelebt und es ist viel mehr, als viele ihnen zugetraut hatten. Die dachten, oh, das wird nach dem ersten Quarter schon 58-0. Am Ende ist es es waren so viele Punkte, ich glaube, ein 55-18. Das natürlich deutlich klingt, aber das nicht vergessen lassen soll, dass Wiesbaden wirklich gekämpft hat in ihrem ersten Junior Bowl in ihrer Teamgeschichte 57-18, der Entscheid, nicht 55-18, 57-18. Das hat Spaß gemacht, wie gesagt, die Wiesbadener, die trotzdem über 300 Yards an Offense gemacht haben gegen diese überlegenen Kölner, die können stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Natürlich, man will nie ein Finale verlieren. Aber die gehen halt ein als das Team, das als erstes die Wiesbaden Phantoms in den Junior Bowl gebracht hat. Und da werden sich gerne dran erinnern. Für die Kölner gilt, das ist jetzt der 5. Titel im 9. Finale seit 1983, glaube ich. Da war das erste. Zum ersten Mal seit 2016 wieder in den Playoffs gewesen. Zum ersten Mal seit 2015 wieder deutscher Meister. Und ja, jetzt schauen wir mal, was bei den Kölnern passiert. Wie viele hochkommen ins Herrenteam. Der OC der Kölner, David Drain, ehemaliger GFL-Spieler, hat jetzt schon gesagt, er wechselt zu den Cologne Falcons als Head Coach. Da werden sich also ein bisschen neu aufstellen müssen. Aber, also Cologne Falcons Herren als Head Coach, nicht Junior, sondern Herren. Und ja, also die NRW-Teams weiterhin dominant. Seit 2002 jedes Jahr ein Junior-Team aus NRW im Junior Bowl. Ja, das ist halt... Die Footballspieler wachsen dann auf Bäumen. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. Muss ich mal, wenn ich das nächste Mal in NRW bin, vielleicht mal genauer auf die Bäume schauen. Auf jeden Fall, die Kölner sind deutscher Meister. Wir gratulieren ganz herzlich, aber Wiesbaden hat sich wacker geschlagen.
Absolut. Und damit ist die neue Ausgabe von Road to German Bowl schon fast am Ende. Wenn wir auf den Spielplan gucken am Wochenende, gibt es ein interessanteres Spiel als das der Munich Cowboys gegen die Ingolstadt Dukes?
In Sachen Überleben nicht. Es geht halt im Norden um Platz 2 zwischen Hildesheim und Dresden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die Berliner, wenn sie noch Chancen auf Platz 3 haben wollen, dürfen sie natürlich nicht in Kiel hinlegen. Das wäre so ein typisches Trap-Game für die Berliner, die ja schon zum Beispiel das Hinspiel gegen Potsdam verloren haben. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, Ingolstadt in München, tatsächlich, also für München geht's noch um den einen Punkt, der sie aus der Relegation raushält. Und die Hoffnung, dass es für Ingolstadt um nichts mehr geht, die haben sie nicht, weil Ingolstadt ist halt vor den Playoff-Rennen drin. Das heißt, Ingolstadt wird auch volle Kapelle auffahren. Und dann sind wir gespannt, wie das ausgeht. Und schauen dann mal nächste Woche, wer dann in die Relegation muss. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wer es im Süden, wer gegen wen spielt.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich in der nächsten Woche dann in der Road to German Bowl darüber sprechen. Das war Nicolas Martin von GFL TV, der ein sehr ereignisreiches Wochenende hinter sich hat in der GFL. Allen voran dieses Spiel zwischen Marburg und den Allgäu Comets. Danke, Nicolas.
Gerne.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.